Oh my God. You're like starting recording. It's like, oh my God.
Mm, oh my God.
Oh my God.
Wie stehst du zu Vocal Fry?
Vocal Fry? Warum, was ist das?
Du bist Linguist und kennst nicht Vocal Fry.
Das ist so Sprachfehler oder wie?
Nee, dieses, das ist Vocal Fry. Und
ey Leute, was geht ab?
Und manche Leute reagieren da sehr empfindlich drauf, ich inklusive. Ja. Ich mag das gar nicht. Also natürlich
ist das, bist du gerade nicht von meiner Männlichkeit, wenn ich so bro-mäßig spreche, so ey.
Nee, das ist für mich immer an der Grenze zu ASMR und ASMR ist wirklich das allerletzte. Sorry.
Okay, sorry. Ja, gut. Nee, dann werde ich mache nie wieder meinen Mund auf. Schon okay.
Gut, ja, danke.
Podcast gecancelt, Leute.
Gecancelt wegen Vocal Fry.
Gecancelt wegen woke. Apropos woke. wir haben heute, sind wir schon on air, ja, oder?
Ja.
Ja, liebe Leute, willkommen zu Aufrechte Demokraten, Folge 7 oder so. Wir haben heute zwei sehr woke Themen für euch. Einmal Oles große Woke-Debatte und Sportwetten. Ich finde, beides sind einfach tolle woke Themen, die einem auch ein bisschen das Gehirn frittieren.
Ja gut, auf geht's. Mit was wollen wir denn anfangen?
Lass mal mit deiner Debatte anfangen.
Ja, gut.
Ich habe die, ich habe sie so zu zwei Dritteln ungefähr gehört. Vielleicht zur Einordnung willst du erzählen, wo du zur Debatte warst, wo du debated hast, warum du ein Debate-Bro geworden bist?
Gerne. Also, es hat sich begeben, dass ich letztes Jahr auf der Buchmesse war. Also 24 im März in Leipzig. Und da habe ich gemerkt, dass es durchaus viele Veröffentlichungen gibt, die jetzt bei der Buchmesse jetzt gerade frisch erschienen worden waren, die sich im weitesten Sinne mit Identitätspolitik, mit Wokeness, mit Meinungsfreiheit auseinandergesetzt haben und durchaus sehr kritisch dem gegenüber waren. Also, wenn ich es mal so titeln möchte, könnte man sie Anti-Woke-Bücher nennen und davon habe ich einige gefunden und dachte mir, irgendwie finde ich es interessant zu sehen, was die schreiben, weil sie ja sich ja eigentlich gegen eine Politisierung richten, die ich selber durchgemacht habe. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als jetzt so allergrößten Verfechter von Identitätspolitik so bezeichnen. Ich habe da auch durchaus meine Kritik dran, aber im Großen und Ganzen war das doch in meinen früheren Jahren eine politische Strömung, die sich sehr stark auf meine Politisierung eben ausgewirkt hat.
Also du meinst die Wokeness, nicht die Anti-Wokeness?
Nee, die Wokeness. Also Identitätspolitik würde ich jetzt mal bezeichnen als eine Form von einer linken Strategie, die eben in den Vordergrund stellt, dass bestimmte Identitäten bestimmte Communities bilden, die bestimmte politische Ansprüche haben, die sie auch sehr effektiv formulieren und nach vorne tragen können und dass es für eine linke Emanzipation wichtig ist, die Belange dieser verschiedenen durch Identitäten gebildeten Communities zu berücksichtigen und miteinander zu integrieren. So.
Ja.
Dass auch ganz viele, eben aktivistischen Gruppen sich um Identitäten bilden, dass Identitäten einen sehr starken Ausgangspunkt bilden, auch für eine Position, die man innerhalb einer Argumentation einnehmen kann, dass man das mit berücksichtigt, wo kommen die Leute her, welche Erfahrungen haben sie Kraft ihrer Identität gemacht. Das hat natürlich immer was Vereinheitlichendes auch. Aber so diese Art und Weise Politik zu betreiben, das hat mich durchaus geprägt. Wie gesagt, nicht kritiklos, aber ja. Und dann dachte ich mir, gut, ich will aber auch mal wissen, was diese Leute, die jetzt so generalisiert gegen Identitätspolitik schießen, gegen Wokeness schießen, was die eigentlich genau schreiben, was ihre Argumente sind, wie sie so umgehen, weil eine innerlinke Kritik an bestimmten aktivistischen Strömungen oder gewissen Weisen Politik zu machen, immer nochmal eine andere ist, als wenn es wirklich, sag ich mal, der politische Gegner tut. Ob das jetzt in einem sozialdemokratischen Lager steckt, der jetzt das zu radikal findet oder wirklich in einem konservativen, liberalen, rechten Lager. Das muss man alles unterscheiden, also weil die ja verschiedene Einschläge haben, wo was ist. Also die Libertären oder Liberalen haben eine ganz andere Kritik an Identitätspolitik, die sich vor allem darauf bezieht, zum Beispiel, dass man dann ja sagt, okay, ich als, weiß ich nicht, queerer Mensch mache bestimmte Erfahrungen, die andere nicht machen können. Und deswegen ist mein Standpunkt einer, der sich aus einer Erfahrung speist, die andere nicht machen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich gehört werde. Deswegen ist es vielleicht auch ein Punkt, dass andere Leute das nicht unbedingt verstehen können und trotzdem akzeptieren müssen. Und so, da würden sie sich dagegen richten, jetzt als Liberale zu sagen, ja gut, nur weil du jetzt einen Standpunkt hast, dass ich den überhaupt nicht verstehen kann oder dir da kritiklos zustimmen muss, das geht so nicht. Und dann haben sie eben so eine liberale Debattenkultur, die sie dann hochhalten. Aber bei den Konservativen ist es wirklich, dass da, oder bei den Rechten, dass da manche Ansätze von Gleichheit oder Gleichberechtigung einfach total dem entgegenstehen, was sie als Rechte unter Umständen für Gesellschaftsbilder haben, wo eine Hierarchisierung viel wichtiger ist und eine klare Über- und Unterordnung. Und dann habe ich diese Bücher halt eben gekauft. Das war vielleicht so, keine Ahnung, 10 Stück oder so etwas. Und dachte mir, ja gut, aber das ist jetzt ja nicht das Jahr, wo die Anti-Wokeness zugeschlagen ist. Und habe geschaut, was in den letzten Jahren rausgekommen ist. Also in den vergangenen 4, also 2020 bis 2024. Und habe uns ungefähr 30 Bücher mir dann gekauft. Ich habe ein Video auch dazu gemacht, das ist ziemlich viral gegangen, weil ich habe einfach diesen Stapel dann hochgestapelt und der hörte gar nicht mehr auf an Anti-Woke-Büchern. Und ja, gesagt, gut, die lese ich jetzt einfach alle. Und dann habe ich die auch alle gelesen, über das Jahr 2024 verteilt. Das war teilweise belustigend, teilweise erschreckend, teilweise ja wahnsinnig langweilig und oder belanglos schlicht und ergreifend. Aber ich habe es eben durchgearbeitet und in meinem Podcast und hier noch die Quellen habe ich dann in der zweiten Folge auch meine Ergebnisse so ein bisschen zusammengefasst und mitgeteilt und wurde aber auch dann eingeladen, als dieses Video so rund ging, von Jasmin Kosobek. Jasmin Kosobek eben hat einen sehr großen Interviewkanal, der, wie ich auch in der letzten Folge schon gesagt habe, eben vor allem konservative, rechte, libertäre interviewt. Und ich war die erste offen linke Person, die halt bei ihr im Podcast war, weil das immer verneint worden ist von linker Seite aus, weil sie eben ja da politisch nicht passt. Und ich habe mich zu diesen Anti-Woke-Büchern ausfragen lassen. Teil dieser Anti-Woke-Bücher war auch ein Buch von Vanan Chandesvaran. Das ist ein konservativer Neuropsychologe, der das Buch Gefangen in der Opferrolle gespielt haben. Und sein Hauptansatz als Psychologe ist ja immer, Menschen dazu zu befähigen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und seiner Meinung nach ist Wokeness eines, was Leute in einer Opferrolle eben gefangen hält, dass sie nicht, dass sie das verhindert, dass Leute ihre Potenziale entfalten können, die wenig resilient macht, sondern hypersensibel auf alles Mögliche. Und daraus leitet er so seine Argumentation ab und würde auch sagen, dass Wokeness in der Form von narzisstischem Grundgefühl immer mitgibt, weil Leute kreisen nur noch um sich selbst und ihre Ansprüche und ihre Verletzlichkeiten und damit würde ein Opfernarzissmus betrieben, der ja zu kritisieren sei. Und das Buch habe ich eben auch gelesen und es begab sich eben, dass Vanan dann einen Vortrag gehalten hat, wo er über Anti-Wokeness so gesprochen hat, also auch über die Inhalte seines Buches. Und diesen Vortrag habe ich mir dann vorgenommen, um ihn argumentativ, was heißt auseinanderzunehmen, aber zumindest in einigen wichtigen Punkten zu entgegnen, weil ich glaube, dass da was falsch gelaufen ist. Und er meldete sich dann bei mir und sagte, ja, hey, das ist aber also das erste Mal, dass hier wirklich auf einer inhaltlichen Ebene kritisiert worden ist. Normalerweise werde ich dann immer einfach für doof gehalten und dann kommt aber auch nicht viel hinterher. Und da war ich so, okay, keine Ahnung. Und dann hatte er gefragt, ob wir nicht was zusammen so eine Art Debatte machen wollen. Und dann kamen wir relativ schnell auf die Idee, dass es schon gut wäre, wenn die auch moderiert wäre. Und kamen dann auf Jasmin Kosobek aus dem einfachen Grund, dass wir beide bereits bei Jasmin zu Gast waren und sie sicherlich Lust darauf hätte. Also haben wir sie angeschrieben und sie hatte sofort zugesagt. Und so kam das Gespräch dann zustande. Und es ist das erste Mal, dass bei Jasmin 2 Gäste zeitgleich waren, die auch eben diskutiert haben miteinander und auch mit 3 Stunden, die diese Debatte dauert, ist es wahrscheinlich einer der längsten Videos, die Jasmin je hochgeladen hat. Also es war für uns alle so eine kleine Premiere. Ich war noch nie in so einer Form von Für- und Gegenrede, war dann auch nicht oder nur unfreiwillig. Und Jasmin eben auch noch nicht und dann haben wir das einfach mal gemacht.
Also die Idee kam nicht von Jasmin?
Die Idee kam nicht von Jasmin, sondern von uns.
Okay.
Ja.
Okay,
aus der Interaktion, die wir so, das war jetzt so die Genese, sag ich jetzt mal.
Ja, interessant. An dieser Stelle vielleicht nochmal schon mal eine kleine Preview. Jasmin ist anscheinend nach eurem Gespräch auf den Geschmack gekommen und hat mich für Ende November auch für eine solche Debatte gebucht auf ihrem Kanal mit einem Gast, den ich hier wahrscheinlich noch nicht verraten darf und mit ein paar Themen, die ich hier wahrscheinlich auch noch nicht verrate. Vor allem, weil die noch nicht feststehen. Aber ich freue mich sehr. Und wie war so dein Eindruck von der Debatte an sich? Also hattest du das Gefühl, das ist ein produktiver, ein Ort, an dem man eine, vielleicht, was produktiv ist irgendwie doof, aber eine sinnvolle Debatte führen kann?
Also es ist ja oft so, dass diese Diskursformate, was ich ja auch am Anfang von dem Format mit Jasmin auch klar mache, dass die oft nicht daran interessiert sind, irgendeine Form von Austausch oder Verständnis zu eröffnen, sondern dass es wirklich nur darum geht, ein einigermaßen spektakuläres Desaster zu produzieren, wo halt Leute mit sehr verschiedenen Meinungen zusammenkommen, dann sich gegenseitig ja, versuchen runterzumachen und das war's dann. Da wird wenig zugehört, da geht es sehr, sehr polemisch zu und ich glaube nicht, dass diese Debatten irgendwas bringen. Ich meine, wir haben es jetzt halt gesehen, wenn man das ein bisschen weiterdreht, diese Logik, wo es dann hingehen kann, wenn dann eben bei Jubilee irgendwie 25 Faschos, also teilweise wirklich ausgewachsene White Supremacy-Leute, in einem Stuhlkreis sitzen und ihre Meinungen in die Welt posaunen und von Millionen Leuten gesehen werden, ohne dass es hier wirklich um irgendwas geht, weil ich meine, diese US-amerikanischen Debate-Formate, die entspringen ja auch nochmal aus so einer Debattenkultur, wo es sehr viel auch um Rhetorik geht, sehr viel um Leute niederlabern, möglichst nur in die Schwachstellen reingeht, statt mal zu fragen, so, hey, was meinst du jetzt eigentlich damit? Können wir, also es gibt auch Leute, die das bei Jubilee machen, aber die sind deutlich in der Minderzahl. Und ja, in der Regel findet da einfach nicht viel statt. So, und die Leute, die das wollen, klippen dann eh ihre Videos zurecht, dann hat man da seine paar Statements, die haut man auf TikTok und dann sind diese Meinungen so in der Welt raus mit einer professionellen Kamera in einem Format, was man weiterhin wiedererkennt und das finde ich wahnsinnig sinnlos.
Ich meine, das war ja mit dem, also die letzte große virale Jubilee-Debatte war ja, glaube ich, die mit Mehdi Hasan.
Ganz
über,
genau.
Mit den 25, ich weiß nicht, wie das gebrandet wurde, aber es irgendwie sehr...
Conservatives, glaube ich.
Oder very so. Conservatives oder Far-Right, nee, Far-Right Republicans.
Aber die haben das, glaube ich, später nochmal umbenannt, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass während, also das war quasi so, da, ne, 25 Leute saßen dann in diesem Format in einem Kreis und in der Mitte war ein, ja, linker bis Mitte links stehender Journalist aus den USA und er meinte dann irgendwann selber nach einer Weile von der Debatte meinte er so, ja, er dachte, er sitzt hier mit irgendwie Far-Right Republicans und der Typ, mit dem er quasi vorher geredet hatte, also der letzte Gesprächspartner hat halt offen gesagt, er ist ein Faschist. Und dann hatte dieser Journalist sich so umgeschaut und war so, okay, ich dachte, ich spreche mit also sehr konservativen Leuten und nicht mit offenen Faschisten, weil diese Leute sich halt in dieser Sendung, die wahrscheinlich jetzt von 10, 15 Millionen Leuten geschaut wurde, sich offen als Faschisten bezeichnen. Also das ist der Stand der Debatte. Und dann hat aus diesem 2,5 Stunden Video haben die Leute dann halt ihre Clips rausgemacht. Und für, vielleicht noch ganz kurz für mich, hast du die ganze Sendung da geschaut mit diesen 25?
Ich habe es nicht ganz geschafft, weil es einfach mich...
Es ist brutal. Ich habe es ganz geschaut und die letzte These, die dann da quasi in den Raum gestellt wird und vertreten wird oder eben nicht vertreten wird von den Teilnehmenden, ist die These, dass Israel im Gazastreifen eine ethnische Säuberung betreibt. Und dieser Journalist sagt halt quasi, ja, das passiert. Und dann ist so eine junge, weiße, blonde Frau in die Mitte getreten, um mit ihm zu diskutieren. Und man dachte sich so, okay, das sind irgendwie sehr rechte bis offen rechtsextreme Leute. Was haben die jetzt für Thesen über Israel? Die sind ja tendenziell eher israelfreundlich. Und dann hat sie so am Anfang direkt klargestellt, ja, sie stimmt ihm zu. Also sie hat da überhaupt gar keinen Dissens, dass Israel da ethnische Säuberung betreibt. Und dann war auch der Journalist Mehdi Hasan so kurz verwirrt und hat gefragt, okay, aber über was reden wir denn hier jetzt? Also warum willst du mit mir über dieses Thema diskutieren, wenn wir hier überhaupt keinen Dissens haben? Und dann meinte diese junge Frau so, ja, aber was glaubst du denn, warum Donald Trump das zulässt? Also warum lässt er sich denn so von Israel an der Nase herumführen? Also in deren Sicht...
Also so auf jüdische Weltverschwörung
zieht er das wahrscheinlich ab. Und dann hat man so richtig in den Augen von dem Journalisten gesehen, wie er so merkt, was er da sich für ein, auf was für einen Horror er sich hier eingelassen hat, dass es eben nicht, sag ich mal, Rechte sind, die sagen, ja, Israel ist unser stärkster Verbündeter und wir müssen die unterstützen und die führen einen legitimen Verteidigungskrieg, sondern dass die Person ihm gegenüber auch also sehr starke Anti-Israel-Positionen vertritt, aber aus einer wirklich halt rechtsextremen, eigentlich narzisstischen oder national, also ja, im Kern nationalsozialistischen jüdische Weltverschwörung. Der Staat Israel ist quasi die Krake, die alle anderen kontrolliert und führt auch Donald Trump am Nasenring durch die Manege. Und das war so ein unfassbarer Moment, wo man so gemerkt hat, wie diese Debatte außer Kontrolle geraten ist.
Aber ich finde, an dieser Debatte kann man ganz viele Punkte feststellen, warum solche Debatten nicht funktionieren. Sie sind von ihrer ganzen Grundstruktur nicht auf Verständnis angelegt, sondern nur auf Konfrontation. Mhm. Sie sind zeitlich sehr stark begrenzt. Also bei Jubilee kann man natürlich sagen, das dauert 2 Stunden oder 2,5 Stunden, diese Debatte. Aber natürlich sind das 20 Leute. Ja. Ob man jetzt 2 Stunden lang mit 20 Leuten hat oder wie in Deutschland bei den meisten Formaten zusammengekattet 45 Minuten mit 4, ist auch ein bisschen egal.
Mhm.
Deswegen, also es gibt eine sehr klare zeitliche Begrenzung, die ein tieferes Verständnis verhindert. Und wenn dann noch dazu kommt, dass die Leute noch nicht mal in der Problembeschreibung zusammenkommen, also unabhängig von welche Maßnahmen sich daraus ableiten lassen, wo man politische Hebel ansetzen kann und so weiter, noch nicht mal bei dieser Problembeschreibung zusammenkommen, weil die Problembeschreibung eben bei ihr ist, ja, es gibt irgendwie eine jüdische Weltverschwörung und bei ihm ist ja gut, ist erstmal das Problem, ein Staat verrichtet einen Genozid.
Mhm.
So. Also es sind sehr unterschiedliche Problemebenen.
Ja, ja, ja.
So. Weil sie setzt es einfach noch ein Stück tiefer an,
ja,
irgendwie.
Ja.
Und dann bringen solche Debatten einfach überhaupt nichts.
Ja.
Deswegen bin ich da eigentlich tendenziell eher dagegen, dass man das so ausrichtet. Also wenn man das anders machen möchte, dann muss man Menschen reduzieren. Also einfach, es dürfen nicht so viele Leute an der Diskussion beteiligt sein. Sie muss länger sein, weil du kannst nicht so komplexe politische Sachverhalte in 5 Minuten durchdiskutieren. Das geht einfach nicht. Und man muss zumindest so sehr noch eine Überschneidung mit einer Realitätswahrnehmung haben, dass die Problembeschreibung wenigstens möglich ist.
Ja.
Und diese Voraussetzungen waren für mich bei Jasmin Kosobek mit Warnern gegeben. Es ist ein Format, wo wir nur zu zweit waren. Es ist ein Format, wo wir also eine sehr offene Zeitbeschränkung, also wir hatten am Anfang gesagt 1,5 Stunden, jetzt sind es 3 geworden. Also da merkt man auch, Jasmin ist ja total offen, auch wirklich es so lange laufen zu lassen, wie es sein muss. Sie muss uns zwar trotzdem noch abbürgen, aber dass wir trotzdem Brotthese mal wirklich mal über einen einzigen Standpunkt mal 25 Minuten ungestört reden konnten.
Ja.
Das gibt es überhaupt nicht in der deutschen oder auch US-amerikanischen Debattenlandschaft.
Ja.
Wäre mir zumindest nicht bekannt. Und dann ist es eben so, dass ich Warnans Punkte sehr gut kannte, weil ich mich einfach mit ihm beschäftigt habe. Er kannte meine Kritik an seinen Punkten, er kannte meine Position über Social Media und so. Wir haben uns relativ intensiv mit der Gegenseite beschäftigt. Also sowohl direkt, ich mit Warnern, er mit mir, als auch jetzt mal biografisch. Also ich mit den anderen Büchern und er, der er früher selber mal in linken Kreisen war und deswegen auch diese ganzen Theorien und Einstellungen und so weiter aus erster Hand kannte. Und da sehe ich, dass diese 3 Punkte, die ich glaube, dass sie eine Debatte verunmöglichen, hier erfüllt waren und deswegen bin ich da auch reingegangen. Und wie ich finde, auch mit einem sehr guten Gefühl auch wieder rausgegangen. Ich habe jetzt ja geschaut, wie so die Kommentare waren. Das Video wurde jetzt, also es kam am letzten Sonntag raus, also jetzt genau vor einer Woche, 120.000 Mal gesehen. Für ein Video von 3 Stunden Länge finde ich das ziemlich ordentlich, muss ich sagen.
Ziemlich krass, ja.
Weil, klar, also hat auch nicht jede Person Zeit zu. Ich denke, dass die meisten solche Sachen dann auch als Podcast hören oder so, ein bisschen nebenbei. Und die Kommentare sind ja überragend positiv. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, ja, die Güte eines Videos hängt nur von dem Zuspruch der Kommentarspalte ab. So schlimm ist es jetzt noch nicht. Aber dass Menschen, die wirklich auch eine ganz andere Meinung haben als ich, trotzdem einfach sehr anerkennend sind, dass diese Debatte in dieser Ruhe und in dieser Ausführlichkeit geführt wird, das erkennt man ja heutzutage einfach an. Weil unabhängig davon, wo man jetzt politisch steht, die Leute sehen ja diese Debattenformate und sie sehen, dass sie nicht funktionieren. Oder wenn sie es vielleicht nicht richtig erfassen, so spüren sie es doch, würde ich behaupten.
Ja, genau.
Weil irgendwas, also
das ist halt einfach maximal destruktiv oder unkonstruktiv ist.
Man geht einfach nicht raus und denkt, jetzt habe ich wirklich was gelernt. Das macht man einfach nie. Und ich maße mir an, dass bei der Diskussion mit Jasmin es durchaus ein paar Momente gab, wo Menschen, die auch von der anderen Seite kommen können, sagen, aha, okay, daher kommt das also. Deswegen geht es jetzt gar nicht so sehr, dass man jetzt sagt, wir müssen jetzt unbedingt auf einen Konsens oder so kommen, sondern mir geht es immer und immer wieder um, das sage ich auch in dem Interview oder in diesem Format, immer wieder um Verständnis. Wir müssen die andere Seite verstehen. Das heißt nicht, dass wir sie verstehen müssen im Sinne von, die können halt nicht anders und man muss alles hinnehmen. Also es gibt ja auch dieses Verständnis, was dann einfach nur sagt, oh Gott, so, ja, ich habe jetzt seine Motive verstanden und jetzt muss ich ihn nicht mehr dafür verurteilen. Ich bin so verständig, sondern wirklich darum.
Ja, dieses Perspektiven.
Eine Perspektive zu wechseln, um vielleicht die eigene Position zu schärfen, um besser dagegen argumentieren zu können, um vielleicht auch in Bewegung zu kommen, um sich zu verändern. Das kann ja alles möglich sein.
Ja.
Aber, ja.
Und war euer, um jetzt mal von den Voraussetzungen quasi wegzugehen, in Hindsight, im Rückblick, fandest du das Gespräch denn, hat das die Erwartungen so erfüllt, die du daran hattest?
Ja, ich würde schon sagen, ich muss auch sagen, dass ich mich sehr intensiv auf das Gespräch vorbereitet habe. Mhm. Also ich habe ja wirklich so ein iPad vor mir liegen, wo ich dann, keine Ahnung, 15 Seiten Notizen hatte, um einfach die ganzen Zahlen in Studien so zu haben. Mhm. Das hatte Warnan jetzt nicht, der hat einfach nur mit seinem Gehirn gearbeitet, was ich auch sehr beachtlich finde. Ich finde schon, dass aber solche Debatten mit einer gewissen Vorbereitung für mich auf jeden Fall flüssiger laufen, dann kann ich das schneller irgendwie abspulen und bin dann auch entspannter und kann sofort auch lockerer in so ein Gespräch reingehen, was ich auch wichtig finde. Und ich denke schon, dass ich die meisten Punkte, die ich machen wollte, sehr, sehr klar gemacht habe. Ich wusste natürlich, dass auch bestimmte Themen kommen, also gerade Gruppenvergewaltigung und Messerstecher, das würde auf jeden Fall kommen und es kam ja auch, da extra nochmal Sachen rauszusuchen und mich ein bisschen vorzubereiten, damit eben nicht das passiert, was, weiß ich nicht, jetzt bei Ben Unscripted und Wolfgang passiert ist, also Wolfgang M. Schmidt, der dann ja in der letzten Dreiviertelstunde nur noch über Messerangriffe reden musste oder dazu gedrängt wurde, ohne sich entsprechend vorbereitet zu haben, und da wollte ich nicht so reinkommen in diese Falle. Weil natürlich, für Warnan ist es schon so ein bisschen in Anführungsstrichen Heimspiel, weil Jasmin kennt ihr Publikum und deswegen ist es schon naheliegender, dass bestimmte Themen hochkommen und nicht, dass ihnen jetzt so sehr die Gegenfrage gestellt wurde, obwohl natürlich Jasmin sehr neutral, finde ich, moderiert hat und auch ihn durchaus immer wieder auf Unzulänglichkeiten, auch seine Argumentation hingewiesen hat.
Ja.
Und ja, also war eine sehr faire Moderation, wie ich finde.
Also für mich als Außenstehenden, ich fand es auch sehr interessant. Ich fand die Debatte sehr...
Ganz kurz, bevor du deine Einschätzung gibst, also natürlich, wenn du mich jetzt fragst, wie ich die Debatte fand, also natürlich glaube ich, dass ich die besseren Argumente hätte, sonst hätte ich nichts gebracht.
Ja, klar. Ja.
Viel von dem, was er gesagt hat, wusste ich auch schon und konnte entsprechend habe meine Position bereits entsprechend angepasst. Also ich glaube nicht, dass es für mich so viel in Bewegung geraten ist, aber darum geht es ja gar nicht. Diese ganzen Debatten sind ja immer auch ein bisschen performativ. Mhm. Ich mache das ja nicht für mich. Ich kenne diese Argumente, ich kann mich auch so mit Warnan austauschen, aber ich mache das ja für andere, die sich vielleicht in ähnlichen Konstellationen befinden. Und Warnan eben auch. Also das muss man vielleicht dazu sagen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie hat das gewonnen oder so, ob es überhaupt darum geht, sondern für mich ist die Frage, konnte ich Verständnis schaffen mit ihm? Und ich glaube, wir konnten es.
Okay. Was ich immer so ein bisschen als den Elefanten im Raum betrachtet habe, während ich es gehört habe, ich habe wie gesagt so ungefähr 2/3 von der Debatte mir angehört, war die Ökonomie.
Ja.
Habt ihr das im letzten Drittel, in der letzten Stunde noch angesprochen?
Nein, haben wir nicht. Und das ist auch eine Kritik, die ich sehr ernst nehme und auch annehmen muss. Und das hat für mich damit zu tun, dass wir, wie ich finde, weniger gesprochen haben über die politischen Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um diese Probleme zu beheben. Für mich ist erstmal wichtig anzuerkennen, so dass, wenn ich bei einem Publikum sitze, wie bei dem von Jasmin, wo ich einfach davon ausgehe, es ist tendenziell ein eben konservativeres, rechteres, libertäreres Publikum und so weiter, dass viele Probleme, die ich in linken Kreisen sehe, gar nicht als solche anerkannt werden. Also, dass es eben, also ich bin ja wirklich grundlegend hingegangen, musste erstmal darüber diskutieren, ob es überhaupt so etwas wie eine strukturelle, sexistische oder rassistische Diskriminierung gibt.
Ja.
Was die Ursachen davon sind und wie das auch mit materiellen Verhältnissen zusammenhängt und welche Rolle eben kapitalistische Gefüge und Herrschaftsverhältnisse spielen, das konnte ich alles nicht reinbringen, weil es erstmal darum geht, so ganz profund festzustellen, dieses Problem existiert. Und erst dann können wir weitergehen und in von mir aus auch eine Kapitalismuskritik reingehen. Aber das konnte ich in diesem Gespräch so nicht leisten, weil man auf einer ganz anderen Ebene erstmal angesetzt hat. Das blieb symptomatisch.
Kann man die strukturellen Diskriminierungen von verschiedenen Gruppen dann nicht vielleicht dann einfach nur über den Kapitalismus erklären?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das geht. Also ich finde, manchmal hat das so ein bisschen dieser Hauptwiderspruch-Nebenwiderspruchs-Vibes, dass man einfach sagt, ja gut, wenn der Kapitalismus besiegt ist oder man praktisch alles darauf bezogen hat, dann ist auch eine weitere Kritik nicht mehr nötig. Dann ist es in Gänze irgendwie erklärt oder der Hebel ist klar.
Ja.
Da habe ich eine dezidiert andere Meinung zu, weil natürlich patriarchale und rassistische Ideologien auch eine gewisse Eigendynamik entfalten können, die auch sehr stark werden kann, die sich verflechten kann und sehr wirkmächtig werden kann, wenn sie auf ökonomische Strukturen trifft und sich mit ihnen verbindet, weil es sich eben lohnt, zum Beispiel Leute rassistisch oder sexistisch klein zu halten, damit man zum Beispiel weniger oder bessere Lohndrückerei betreiben kann, um niedrigere Löhne zu bezahlen. Also es lohnt sich, dass Frauen beispielsweise für ihre Schwangerschaft oder ihre mögliche Schwangerschaft diskriminiert werden oder dass halt irgendwelche Betriebe mit absolut Niedrigstlöhnern Leute eben zu sich holen, die überhaupt kein Deutsch sprechen, jede Form von Gewerkschaftsbildung verhindern und so weiter. Da ist man natürlich gut dran, wenn ein Staat sehr wenig dafür tut, dass diese Leute entsprechend integriert werden. Also das lohnt sich von vielen Seiten. Und trotzdem glaube ich aber, dass es nicht ausreicht, um eine rassistische oder sexistische Ideologie in Gänze zu erklären und auch ihre Wirkmacht und wo sie hingehen kann. Wir merken ja immer wieder, wie auch diskriminierende Ideologien plötzlich sich gegen Kapitalinteressen wenden. Gerade beim Rassismus sieht man das ja ganz gut, weil wenn man jetzt plötzlich sagt, wir machen jetzt die Mauern richtig zu und hier kommt überhaupt niemand mehr rein, dann ist das für Unternehmen, wie zum Beispiel bei der Deutschen Post oder sowas, die ja massiv bei ZustellerInnen, also auf einer migrantischen Workforce irgendwie basieren, ein riesiges Problem. Und die kommen dann und sagen, ja, wir sind eine große Familie und kommen mit dieser Rhetorik und so. Das ist sie natürlich nur bis zum gewissen Grade recht. Also die Familie besteht aus Leuten, die gar nichts zu sagen haben und sehr wenig verdienen. Oder jetzt nicht die Post, aber jetzt Postzustellerbetriebe.
Ja.
Wo man auch merkt, so okay, also Rassismus darf nicht zu sehr über die Stränge schlagen. Aber er tut es bisweilen. Und das ist auch ein Problem. Und das kann man nicht nur erklären, wenn man sagt, Rassismus ist nur durch Kapitalismus zu erklären oder aufzulösen, weil dann könnte man nicht erklären, was da passiert. So. Und
ja,
genau, also noch ein Satz, ja. Genau auf dieser Ebene finde ich es deswegen auch völlig legitim, dass man, jetzt wenn wir jetzt bei Sexismus und Rassismus bleiben, weil das die Hauptthemen waren in unserem Gespräch eben, dass man hier erstmal nur auf dieser ideologischen Ebene verbleibt und sagt, es gibt diese Diskriminierung und die wirkt sich auf, in diesem Fall Frauen, Queers oder rassifizierte Personen ganz real aus. Und das ist schon mal wichtig, das überhaupt festzuhalten.
Ja. Ja, ich glaube, da haben wir gar nicht so viel Dissens. Ich glaube nur, dass, also zum Beispiel jetzt das Beispiel mit den Unternehmen, das ist ja immer die Frage, also zum Beispiel, die sich auch jemand wie Friedrich Merz stellt, wie rassistisch kann er sein, jetzt im Nachgang von seinem Stadtbild-Kommentar, wie rassistisch kann er sein, ohne dass er das deutsche Kapital verschreckt? Also das deutsche Kapital, die deutschen Unternehmen, die, wie du schon beschrieben hast, auch zum Beispiel Lieferunternehmen oder auch, keine Ahnung, Unternehmen wie Uber oder so, setzen ja ganz massiv darauf, dass sie eben eine migrantische Workforce haben, eine größtenteils migrantische Workforce. Und diese Unternehmen haben ja durchaus Angst, dass zum Beispiel der AfD-Höcke-Flügel irgendwann tatsächlich an die Macht kommt in Deutschland oder demokratische Macht übernimmt und dann ernst macht und dann halt nicht nur sagt, okay, wir treten jetzt aus dem Euro aus, was ja mal AfD-Position war, mittlerweile nicht mehr so ganz, aber dass sie zum Beispiel eben auch ernst machen mit, wir lassen wirklich niemanden mehr rein. Und das wäre eine Katastrophe für die deutsche Industrie, für das deutsche Kapital. Und jemand wie Friedrich Merz ist ja dann im Prinzip auf so eine Gratwanderung machen zwischen, er ist schon rassistisch und er sagt schon rassistische Sachen, um eben sein Ziel zu erreichen, von wegen AfD-WählerInnen zurückzuholen, indem er ihnen sagt, hey, ihr müsst nicht die AfD wählen. Wir sind eine weitere rechtskonservative, migrationsfeindliche Partei. Wir als Union, ihr könnt uns auch wählen. Aber dass er dann gleichzeitig ein paar Tage später dieses Statement vorliest, wo er, glaube ich, in Großbritannien auf Auslandsbesuch war, wo er sagt, wo er wirklich dann vorliest, um nicht irgendwie vom Kurs abzukommen, wo er sagt, ja, ist total wichtig, Ausländer, ja, die müssen auch arbeiten und wir haben ja demografische Probleme und das ist total wichtig, irgendwie Arbeitsmarktintegration und so weiter und so fort für den Wirtschaftsstandort. Also der ist da ja immer auf dieser Gratwanderung unterwegs. Und deshalb würde ich vielleicht sagen, weil du gesagt hast, der Rassismus darf nicht über die Stränge schlagen, vielleicht kann man das nochmal anders fassen, indem man halt sagt, der Rassismus, der muss eine ökonomische Verwertung weiterhin zulassen. Also Rassismus ist total, also aus jetzt deren Sicht, jemand wie Friedrich Merz, aus der Sicht von so einem konservativ rechten Mainstream, ist Rassismus total in Ordnung, solange diese Menschen weiterhin ökonomisch ausgebeutet werden können oder ökonomisch verwertet werden können. Zum Beispiel im Dritten Reich gab es auch eine sehr große Eingemeindung von nicht-deutschen Arbeitskräften in die deutsche Industrie über Zwangsarbeit. Und das war ein wahnsinnig rassistisches, menschenfeindliches, menschenvernichtendes System. Aber die ökonomische Verwertung hat nicht aufgehört.
Genau, also, aber es ist ja also ich finde, da kann man wirklich sehr viele Bezüge aufmachen, weil es muss eine rassistische Ideologie geben, die ja legitimiert, dass man Gewalt an bestimmten Menschen so verüben kann, wie sie verübt wurde, dass man sie entweder jetzt in Zwangsarbeit schickt oder wie in moderneren Verhältnissen halt zu sehr unwürdigen Bedingungen oder unwürdigen Löhnen arbeiten lässt. Dass Leute das machen, ist eben dadurch zu rechtfertigen, dass man auch einen Rassismus ruffähig macht und verbreitet. Gleichzeitig ist es eben so, dass dieser Rassismus dann eben ganz manifeste Vorteile gibt, also ihn auch stabilisiert, aber eben auch so sehr stärken kann, dass seine Eigendynamik sich wieder gegen diese Kapitalinteressen richtet. Ja. Also das ist von Anfang an, glaube ich, als Spannungsverhältnis angelegt. Und wenn man es als solches begreift, kommt man echt auch relativ weit, anstatt einfach nur das eine im anderen irgendwie aufzulösen. Das finde ich irgendwie manchmal so ein bisschen zu gewollt. Also man kann jetzt auch nicht, also man kann es nicht genau abtrennen. Das ist ja was, was oft identitätspolitisch gemacht wird. Also dass man sagt, ja, der Kapitalismus ist irgendwie da, so wie das bei Fridays for Future manchmal einfach ist, dass man jetzt nicht kapitalistische Dynamiken als solche benennt und auch gewisse kapitalistische Zwänge wirklich ganz konkret beschreibt, was das bedeutet, sondern man sagt immer so, ja, das System will es nicht. Ja. Und das ist ja auch oft so irgendwie das Patriarchat, der Rassismus. Das ist mir dann zu abgelöst und zu losgelöst. Da versteht man meiner Ansicht nach auch relativ wenig, selbst wenn man historisch arbeitet. Also ob man jetzt historisch das Patriarchat beschreibt oder den Sexismus, kommt man nicht weiter ohne Ökonomie. Aber wenn man jetzt nur die Ökonomie so versucht, auf alles zu beziehen, finde ich, ja, geht auch was verloren.
Also ich hatte eine Stelle, um nochmal auf deine Debatte zurückzukommen, ich hatte eine Stelle, die mir im Kopf geblieben ist, wo es um Männlichkeitsvorstellungen ging, also wie Männer in einer Studie, also Warnan hat das zitiert, diese Studie, wo es darum ging, wie Männer mit ihrer Männlichkeitsrolle hadern und auch Depressionen entwickeln und so. Und dann hat er so in einem Nebensatz irgendwie erwähnt, dass sie zum Beispiel, wenn sie irgendwie Angst haben, gefeuert zu werden oder gefeuert wurden oder so. Es ging irgendwie ich weiß nicht mehr genau, welches Arbeitsmarktargument er gemacht hat, aber es ging irgendwie, er hat den Status innerhalb der Lohnarbeit mit der Depression verknüpft. Und dann die Lösung, die er quasi angeboten hat, eher eben als Neuropsychologe, war dann, dass er direkt danach von so Verhaltenstherapie gesprochen hat.
Ja.
Und da würde ich dann halt sagen, also in so eine Argumentation könnte man eigentlich gut reinkommen oder reingrätschen, indem man halt sagt, okay, was ist denn das aber eigentlich für ein System, wo die Leute mit ihrer, also durch ihre Lohnarbeit, durch ihre Abhängigkeit von Lohnarbeit in so prekäre Situationen gedrängt werden, indem sie dann überhaupt erst in der Position sind, so Probleme mit ihrer Männlichkeit und Unsicherheit und so weiter und ich kann nicht für mich sorgen und vielleicht auch nicht für meine Familie oder für wen auch immer. Also,
ja, ich verstehe schon.
Ne, dass es man das einfach, einfach wegtherapieren kann. Also,
da gibt es halt echt verschiedene, also es gibt total Sinn. Also ich finde, da kann man absolut dran ansetzen. Aber wenn du dann auf diese Schiene gehst, dann bist du nicht mehr bei der Problembeschreibung, sondern du bist schon bei den politischen Maßnahmen. Also er schlägt dann vor Therapie und dann kannst du sagen, nein, so kann es nicht gehen, aus verschiedenen Gründen. Leute werden immer irgendwie arbeitslos gemacht, warum haben wir diese Abhängigkeitsverhältnisse und so weiter. Aber dann würdest du ja, wenn du jetzt nicht gegen die Vorannahme weiter argumentierst, diese Prämisse ja mit unterstützen, dass es erstmal so ist, dass Männer eben, wenn sie ihre Arbeit verlieren, in eine Depression fallen. Und da würde ich schon sagen, also das kann ich schon nicht so einfach so akzeptieren, das kann ich nicht als naturgegeben hinnehmen, so sind Männer halt, sondern da würde ich schon sagen, hier hat schon eine geschlechtliche Zurichtung stattgefunden, die nicht naturgegeben ist. Also ich setze einen Punkt früher an, macht das jetzt nicht das Argument nicht besser oder valider, sondern da sind wir wirklich auf diesen beiden Ebenen, vielleicht beharre ich da auch so ein bisschen stark drauf, auf diese Unterscheidung zwischen Problembeschreibung und Lösungsebene, weil mir das während dieser Diskussion so wirklich ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, als es dann um die Ausländerkriminalität ging, gerade um sexualisierte Straftaten oder sexuelle Straftaten. Und dann eben gesagt wurde, ja, in der Linken wird das nie benannt oder es darf nicht gesagt werden. Und dann dachte ich mir so, stimmt das? Und dann dachte ich mir, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es in linken Kreisen, wie ich finde, aus guten Gründen in einer rassistischen Gesellschaft, sehr, sehr große Hemmungen gibt, allzu stark zu besprechen, dass es eine Überrepräsentation von Nicht-Deutschen in der polizeilichen Kriminalstatistik geht. Das erstmal so zu benennen und dann von dort ausgehend die Ursachen so zu sehen, sondern das wird irgendwie gar nicht gesagt. Und dann wird aber trotzdem über Bekämpfung von Rassismus, Aufwertung von sozioökonomischen Strukturen, die ich alle für richtig und wichtig halte und glaube auch, dass sie sinnvoll sind, um eine Kriminalität zu reduzieren. Aber dass dieser Fakt, dass nun mal statistisch gesehen wesentlich öfter nicht-deutsche Menschen straffällig werden, das wird dann schon auch nicht so wirklich benannt. Da gibt's eine Hemmung. Wie ich finde, ich kann sie verstehen, aber damit trotzdem auch umzugehen, das finde ich, habe ich irgendwie erstmal angenommen. Und da habe ich gemerkt, okay, es gibt wirklich diese zwei Ebenen, die sich total unterscheiden, die man auch echt trennen muss, um in ein Gespräch zu kommen.
Ja.
Also ich bin jetzt auch gerade dabei, übrigens nochmal, ich habe jetzt dann im Nachgang des Gesprächs auch mit einer Statistikerin gesprochen, die wertet mir gerade die Zahlen aus, dass ich wirklich mal schaue, wenn ich jetzt eine polizeiliche Kriminalstatistik habe und dann einfach sehe, okay, es gibt eine ungefähr 2,5-fache Überrepräsentation von nicht-deutschen Sexualstraftätern gegenüber den Deutschen. So, wie kommt die zustande? Dann wird ja oft eben, wie ich finde, auch korrekterweise gesagt, das Alter, die Altersstruktur von Nicht-Deutschen ist anders, nämlich die sind jünger im Schnitt und sie sind männlicher. Und beides, jung sein und männlich sein, sind Punkte, klar, die verstärkt zu Sexualstraftaten führen. Das kann man über alle Bevölkerungsgruppen so ziemlich hinweg sagen. Ja. Und dann einfach die Frage zu stellen, okay, wenn wir diese beiden demografischen Faktoren rausrechnen, was bleibt denn dann übrig? Das würde mich einfach interessieren, weil ich das so einfach nicht, ich sehe es nirgendwo und das ist ein Defizit. So.
Kam da ja schon, also hast du da schon Ergebnisse von deiner Zusammenarbeit mit der Statistikerin?
Nee, das wird jetzt, während wir es aufnehmen, an dem Wochenende, setze sich an die Zahlen. Also ich werde da in den Tagen nochmal gucken, wie ich das verwurste in einem TikTok. Schauen wir mal. Vielleicht ist an dem Dienstag schon was raus, aber zumindest an Zahlen, aber, also jetzt, wenn die Folge hier erscheint, aber für ein TikTok muss ich mir noch mal ein bisschen Zeit nehmen, weil ich finde, das ist ein sehr sensibles Thema und das muss man auch entsprechend also vorbereiten. Hier kann ich das besprechen und kann ein bisschen das einbetten und auch sagen, wo diese Überlegung herkommt. Auf Social Media muss ich immer davon ausgehen, dass Leute dann mit 2 Minuten Information konfrontiert werden und überhaupt nicht wissen, woher, also aus welcher Position heraus ich eigentlich spreche und warum ich dieses Thema auch überhaupt anbringe. Und das muss, finde ich, sehr, sehr präzise geframed werden. Jetzt sind wir aber schon fast 40 Minuten bei dieser Diskussion und ich würde gerne so langsam auf das Thema Sportwetten kommen.
Genau.
Als du mir das Thema gesagt hast, war ich so, okay, ich habe in meinem Leben noch keine offizielle Wette abgeschlossen im Wettbüro.
Ja.
Sport und ich sind wirklich zwei, also Dinge, die sich, also ich meine, okay, ich habe jetzt gerade 3 Tonnen Holz gemacht, irgendwie vom Nachbarn aus dem Hof hier neben ein Haus geschleppt. Also ich bin durchaus in einer körperlichen Verfassung, möchte ich mal sagen.
Ja, also klingt schon sehr männlich. Also erst Holzhacken und Holz aufschichten und so, das klingt schon toll. Also ich würde auch gerne auf den Ausgang von dieser sportlichen Betätigung würde ich jetzt gerne wetten. Und es gibt mehrere Seiten, die mir das wahrscheinlich ermöglichen, dass ich auf das Ergebnis von dem Holzhacken von Ole Liebl mit Ethereum oder Bitcoin wetten kann.
Okay, stopp. Welche Seiten sind das und warum
darüber,
nur
Bitcoin und Ethereum? Reden.
Das, okay. Dann müssen wir wirklich jetzt, du musst mich jetzt wahrscheinlich wirklich, wie viele also ZuschauerInnen also von Anfang an abholen, so ganz bei Null.
Ja. Also, ich bin vor ein paar Tagen, also erstmal, ich habe vor 6 Tagen meine Masterarbeit abgegeben, das heißt, dieses Thema ist rum.
Ich habe keine Wetten darauf abgeschlossen.
Man kann ab jetzt Wetten auf meine Note abschließen. Nein, Spaß, kann man nicht. Und ich bin im Nachgang dann in so ein kleines emotionales Tief gefallen, weil ich auf einmal nicht mehr so viel zu tun hatte. Also ich habe die letzten 1,5 Monate jeden Tag mindestens 8 bis 10 Stunden mich mit dieser Arbeit beschäftigt und dann war die fertig und dann hatte ich auf einmal sehr viel Zeit diese Woche. Und ich habe mir so oft ausgemalt, was ich mit dieser ganzen Zeit anfangen werde, wenn ich mal wieder Zeit habe. Und dann hatte ich sie auf einmal. Und dann wusste ich gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Und im Endeffekt habe ich dann gar nichts gemacht. Und dementsprechend konnte ich in so ein paar Rabbit Holes fallen. Und ein Rabbit Hole, in das ich gefallen bin, war über ein YouTube-Video. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Kanal hieß. Ich glaube, CoffeeZilla oder so. Der hat ein Video gemacht über Sportwetten in den USA. Und das war mir in diesem Ausmaß nicht klar, was das für ein Ding ist. Sportwetten waren die allermeiste Zeit in den USA in allen Bundesstaaten verboten, bis auf einen Bundesstaat, nämlich Nevada, wo Las Vegas ist. Und Las Vegas hat eine relativ faszinierende Geschichte. dass es quasi der einzige Bundesstaat lange war, wo überhaupt so Sachen wie Glücksspiel erlaubt war, was mit der Entstehung von Las Vegas als Mekka des Glücksspiels zu tun hatte. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber 2018 hat während der ersten Trump-Präsidentschaft der Supreme Court eine Grundsatzentscheidung getroffen, nämlich, dass Sportwetten nicht per se illegal sind. Und im Nachgang zu dieser Supreme Court-Entscheidung haben mittlerweile 37 der 50 US-Bundesstaaten Glücksspiel legalisiert. Und das war 2018. So. Seitdem ist das Geschäft mit Sportwetten in den USA explodiert. Also anders kann man es gar nicht nennen. Ich habe hier die Zahlen über den Umsatz von Wettanbietern. Und ich werde die jetzt einfach mal so den Jahren nach vorlesen. 2017 gab es de facto kein Online-Sportwetten in den USA. Mhm. Es hat gab quasi, also es gab wirklich 0,0. Also der Umsatz war 0. Es gab nicht Online-Umsatz von Wettanbietern. Das war bei 5 Milliarden Dollar jährlich. Mhm. 2018 wurde das eben ausgeweitet auf potentially alle Bundesstaaten. Da war es dann so, dass der ungefähre, also so der Umsatz, der nicht online erwirtschaftet wurde, ist ungefähr bei 5 Milliarden Dollar geblieben. Mhm. Online wurde ein Umsatz erwirtschaftet von 0,8 Milliarden. Ein Jahr später, 2019, 5,4 Milliarden online. 2020, 17,3.
Verdreifachung, mehr oder dreieinhalbfachung.
2021, 50,3.
Nochmal Verdreifachung.
2022, 86,1.
Na gut.
2023, 113,8 Milliarden Dollar.
Okay, das ist krass.
Und der Anteil von dem real, also von quasi nicht online Sportwetten umsetzen, ist fast immer gleich geblieben. Also der war immer so zwischen 5 und jetzt im 2023 waren es bei so 8, 7 oder 8 Milliarden. Mhm. Aber also ich habe diese Graphen habe ich vor mir, das ist eine, diese Graphen gehen einfach senkrecht nach oben. Das ist komplett Wahnsinn. Und vielleicht haben das auch schon einige von euch da draußen an den Kopfhörern gemerkt. Man bekommt immer mal wieder so Werbung, entweder im Kino, vor dem Film oder auf Social Media von Wettanbietern mit einer absurden Auswahl von Prominenten. Also wirklich A-Promis, also von Dwayne Johnson, Aaron Paul, der Typ aus Breaking Bad, ne? Kevin Hart, Jamie Foxx. Es ist Wahnsinn. So. Und ich habe mich schon länger gefragt, woher kommt das eigentlich? Woher haben diese ganzen Wettanbieter überhaupt das Geld? Also, wo ist es entstanden? Und dieses YouTube-Video, was ich vor ein paar Tagen geschaut habe, hat mir so ein bisschen die Antwort darauf gegeben. Es war diese Entscheidung vom Supreme Court von vor 7 Jahren, dass er gesagt hat, gut, wir öffnen dieses Geschäft. Also wir machen dieses Geschäft jetzt einfach potenziell in allen US-Bundesstaaten legal.
Ja.
Und dadurch haben diese ganzen Wettanbieter und Apps und Websites eine Schwemme von Investorengeld bekommen mit einem de facto unendlichen Marketingbudget. Weil der Markt, den sie erobern, der zu erobern war, ist eben absurd groß, wie an diesen Umsatzzahlen, die ich gerade vorgelesen habe, zu sehen ist. Also sie hatten im Prinzip unendlich viel Marketinggeld von Leuten, die gesagt haben, wir investieren da jetzt einfach rein. So. Das ist aber noch nicht alles. Also das ist schon schlimm genug. Es war dann so, dass in dem Artikel, den ich gelesen habe, wo die Umsatzzahlen vorkamen, die ich gerade vorgelesen habe, wurde auch erörtert, wie die, wie zum Beispiel Google-Suchanfragen über das Thema, bin ich spielsüchtig, in derselben Weise angestiegen sind.
So. Ja.
Also dass Leute einfach wirklich
das ist jetzt zerstört. Auch nicht ganz verwunderlich, ja.
So, es ist wirklich Wahnsinn. So. In diesem YouTube-Video, was ich gesehen habe, wurde die neueste, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, das neueste Höllengeschöpf dieser Konstellation wurde vorgestellt oder besprochen, nämlich Cheddar. Cheddar ist ein Service, den gibt es, der ist noch nicht öffentlich, also der wurde bisher nur angekündigt und der vermarktet sich im Prinzip als eine Mischung aus, sage ich mal, klassischem Sportwettenanbieter, TikTok und Tinder.
Klingt absolut schlimm.
Es ist.
Machen das Leute freiwillig?
Es ist wirklich der absolute Gipfel der von einem spekulativen Kapitalismus, der die Leute wirklich einfach ruinieren will. Also da wurden dann so auch so Previews gezeigt von diesem Service namens Cheddar, wo man dann quasi wie in Tinder so einen Stack hat, wo man einfach durchswipet, aber das sind halt keine Menschen, sondern Wetten. Also nicht nur, dass man halt auf das Ergebnis von irgendeinem Footballspiel wettet, sondern wird dieser Spieler in diesem Spiel eine Knieverletzung haben? Und dann swipet man halt in die eine Richtung oder in die andere Richtung.
What?
Und das geht einfach durch wie TikTok. Also das ist dann so Video quasi drunter gelegt und man sieht, vielleicht auch irgendwie KI generiert, auf was man wettet. Und das ist so eine, also wenn ich das Wort Dystopie irgendwie fassen müsste, dann käme es dem ziemlich nah. Vor allem in den USA, wo die Haushaltsverschuldung halt so absurde Höhen angenommen hat.
Also jetzt die private
genau, also quasi pro Haushalt. Dass es so grotesk ist, dass die Leute einfach überhaupt schon so nicht mehr über die Runden kommen, ohne dass sie irgendwie Credit Card Debt, also Kreditkartenschulden, anhäufen, was in den USA halt sowieso schon absurd einfach ist, weil das Kreditkartensystem da anders geregelt ist als in Deutschland, wo die Kreditkarten halt so funktionieren, dass man sich nicht wirklich darüber verschulden kann, so. Und in den USA ist das alles einfach ein bisschen, also mehr darauf ausgelegt, dass sich die Leute verschulden.
Ach so, ich wusste das gar nicht.
Genau, also es ist so, vielleicht kriege ich es noch zusammen. In Deutschland ist es ja so, man hat quasi eine Kreditkarte und man gibt dann über den Monat damit Sachen aus und dann taucht es so in der Banking-App als Minus auf, ne? Also dann hast du, keine Ahnung, 1500 Euro Minus. Mhm. Und dann am Ende vom Monat rechnet die Bank diese 1500 Euro von deinem eigentlichen Girokonto ab.
Genau.
Also sie streckt dir das Geld vor und dann bucht sie es ab. So. Und in den USA ist das eben so, dass du dir Kreditkarten holen kannst. Ich weiß nicht, ob alle so funktionieren. Ich gehe einfach mal davon aus, dass man sagt, okay, du hast einen Kreditrahmen von $3000 und die maximale Abbuchung pro Monat ist $200. Das heißt, diese Leute werden dazu angehalten, dass sie diese goldene, silberne Platin-Karte, die sie bekommen, benutzen wie bescheuert, $3000 ausgeben, weil das ist der Kreditrahmen, und dann werden im nächsten Monat nur 200 abgebucht.
Das ist wild.
Und dadurch, und das machst du jeden Monat.
Ja.
Und dadurch bekommst du das Gefühl, dass es eigentlich Free Money ist, was du hier gerade bekommst.
Mhm.
Und genau so landen diese Leute in den USA in den Kreditkartenschulden.
I see.
Weil das Kreditkartensystem einfach anders funktioniert. Und weil das alles noch nicht abgefuckt genug ist, kommen wir jetzt auf diese beiden Websites, die ich am Anfang schon angeteasert habe, wo man wahrscheinlich darauf wetten kann, wie viel Holzscheite du in einer Stunde in deinen Kamin stecken kannst oder wie viel Holzscheite du pro Stunde kleinhacken kannst. Nämlich Polymarket und Kalshi. Sagen dir diese Seiten etwas?
Polymarket habe ich, das war doch während auch der US-Wahlkampf.
Genau, wegen der Trump.
Sache haben die ja auch gewettet, wer gewinnt.
Genau. Und das war eigentlich der erste große, der Moment, wo diese Websites in so ein Public Consciousness irgendwie eingetreten sind. Kalshi ist nämlich, also ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Seite von den beiden größer ist. Ich kannte Polymarket, bevor ich Kalshi kannte. Aber ich glaube, die nehmen sich wahrscheinlich von den Größen her nicht.
Also zum Beispiel von Kalshi habe ich noch nie gehört. Aber ich finde es sowieso immer so krass, wenn solche Seiten so immens riesig sind. Also so auch jetzt auch nicht so irgendwelche versteckten B2B-Firmenkunden oder so, sondern wirklich für den normalen Consumer-Market ausgerollt mit Milliarden Backup. Du hast noch nie von denen gehört. Das wäre so, als würden, also bei manchen Leuten würde man wahrscheinlich sagen, ja, kennst du Apple? Und die Leute würden sagen, nein.
Ja.
Also, weißt du, ich meine?
Ja. Und die Frage, die ich mir dabei immer gestellt habe, warum ist es eigentlich legal, auf die Ausgänge von politischen Wahlen zu wetten? Mhm. Und wenn ich Leuten davon erzählt habe, war auch immer die erste Frage, hä, das ist legal? Man kann auf politische Sachen wetten?
Ja.
Und ich war so immer so, keine Ahnung, also apparently. Auf Polymarket ist es nämlich so, du wettest mit Ethereum. Also du wettest nicht mit Geld, sondern du kaufst dir Ethereum, das ist eine Kryptowährung, die lustigerweise gegründet oder erfunden wurde von Vitalik Buterin. Der war mal Stipendiat von der Peter Thiel Foundation.
Da kommen sie wieder zusammen.
Also da kommen sie wieder alle zusammen. Und das ist natürlich auch so, dass Peter Thiel 70 Millionen Dollar in Polymarket investiert hat.
Klar.
Also natürlich, weil natürlich ist es so. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, nachdem ich in dieses Rabbit Hole gefallen bin, weil das im Prinzip die Erweiterung von diesem schon sowieso abgefuckten Sportwetten-Business, dass man eigentlich auf alles wetten kann. Und dann bin ich auf einen fantastischen Artikel im Magazin The Atlantic gestoßen.
The Atlantic hat so geile Sachen.
Das ist wirklich unfassbar. Von einem Autor namens Mark Novikov mit dem Titel The Company Making a Mockery of State Gambling Bans.
Mhm.
Also geht es darum, um die Firma Kalshi, wie sie das Verbot von Sportwetten weiterhin umgeht.
Mhm.
Es ist ja so, ich habe schon erzählt, 2018 wurde das allgemeine Verbot außer Nevada vom Supreme Court aufgehoben. Und seitdem wurde es auf 37 Bundesstaaten ausgeweitet. Also, dass man da Sportwetten machen darf.
Yeah.
Das heißt, in 13 ist es weiterhin verboten. Und Kalshi umgeht es halt einfach. Und Polymarket wahrscheinlich genauso. Indem sie, und jetzt wird es wirklich absurd, indem sie halt sagen, wir sind gar kein Wettanbieter, sondern wir sind eine Börse für Futures-Geschäfte.
Oh, also ein bisschen so auf börsenmäßig.
Genau.
Hä?
Also
sie wollen unter Börsensrecht fallen, oder wie?
Nee, sie wollen unter gar kein Recht fallen. Also das,
ja.
das wär ja noch schöner.
Nee, so Future-Geschäfte, ich muss immer an so Börsenhandel denken, wovon ich auch überhaupt gar keine Ahnung habe.
Genau,
aber
also diese Futures-Geschäfte sind auch echt also das heißt, schwer zu verstehen. Es ist ein bisschen abstrakt. Also vielleicht kann ich das an einem kurzen Beispiel erklären. Also es ist, man kann sich das ein bisschen schwer vorstellen. Vielleicht haben einige von euch The Big Short geschaut, den wunderbaren Film über den Finanzcrash 2007, 2008. Und da geht es viel um quasi Future-Märkte. Future-Märkte sind im Prinzip eine Börsenwette, also ein Börsengeschäft, aber nicht auf konkrete sofortige Aktienkurse, sondern auf sogenannte Derivate. Also das sind quasi Derivatprodukte, weil man auf die Veränderung von einem Kurs wettet. Also nicht auf den Kurs, sondern auf die Ableitung von dem Kurs. Ein Future-Geschäft wäre zum Beispiel so, dass eine Airline, die sagt, okay, wir brauchen in 6 Monaten so und so viel Liter Kerosin. Und wenn man jetzt sagt, der aktuelle Preis ist, keine Ahnung, 1 Euro pro Liter, dann könnte diese Airline Angst haben, dass dieser Preis steigt.
Mhm.
Und dann kauft sie an der Börse sogenannte Future-Scheine, dass sie zum Beispiel sagt, in 6 Monaten kaufen wir von Anbieter XY 1 Million Liter Kerosin zu einem Preis von 1,05 Euro pro Liter.
Und wenn er niedriger ist, dann haben sie Pech gehabt,
genau.
Wenn er höher ist, haben sie Glück
gehabt. Ganz genau. Also ne, im ersten Szenario wäre es dann so, der Preis steigt, wie die Airline Angst hatte, zum Beispiel auf, keine Ahnung, 1,50 Euro pro Liter. Und dann hat die Airline aber eben diesen Future-Schein, der ihnen bescheinigt, dass sie nach diesen 6 Monaten für 1,05 Euro 1 Million Liter kaufen dürfen.
So. Mhm.
Und sie kann natürlich auch Pech haben und der Preis sinkt und dann kauft sie halt über dem Marktpreis. Und in diesem Artikel von The Atlantic wird das dann so ein bisschen hergeleitet, woher das kommt in den USA. Also, dass es daher kam, dass die Getreidefarmer immer zu einem Zeitpunkt im Jahr ihre Sachen geerntet haben und dann gab es halt zu einem Zeitpunkt sehr viel Angebot an den, sag ich mal, Getreidemärkten und dann den Rest vom Jahr waren die Preise sehr hoch, weil das Angebot halt niedrig war. Und dadurch sind so Mittelsmänner entstanden, die quasi Getreide gekauft und eingelagert haben, um das Jahr über Getreide Angebot zu gewährleisten und daraus sind diese Futures-Märkte entstanden von Farmern, um zum Beispiel eine Missernte abzusichern. So, das ist sehr komplex, aber es lohnt sich, dass man das in diesem Artikel mal durchliest. Und dann geht das so weiter und dann kommt der Artikel auf den Gründer von Kalshi namens Tarek Mansour zu sprechen und darüber, dass er 2016 während der ersten, also im Vorfeld der ersten Trump-Präsidentschaft, war er Praktikant bei Goldman Sachs und hat dann so im Nachhinein erzählt, dass Leute zu dieser Investmentbank quasi kommen oder gekommen sind und gesagt haben, ja, macht mal ein Futures-Geschäft um die politische Eventualität herum, dass Donald Trump Präsident wird oder dass zum Beispiel der Brexit passiert.
Das war erstmalig bei Trump.
Genau. dass zum Beispiel man eben gesagt hat, ja, wenn man jetzt eine Firma ist, die eine zum Beispiel Windturbinen herstellt, so Offshore Windfarms, dann ist man, wenn Donald Trump 2016, also im Vorfeld dieser Präsidentschaft, hätte man eben gesagt, okay, gut, wir sind dann wahrscheinlich nicht auf seiner netten Seite. Mhm. Der wird uns wahrscheinlich nicht mögen. Wegen Drill Baby Drill und so weiter. Und wenn man dann quasi als diese Firma darauf wettet, dass Donald Trump Präsident wird, dann steht man finanziell eben besser da. Und das war der Gedanke dahinter. Und daraus hat dieser Tarek Mansour die Website oder das Unternehmen Kalshi gegründet. Kalshi steht auch im Artikel, bedeutet alles auf Arabisch. Also das quasi die Alles-Website, die Alles-Plattform. Und diese
schön
Plattform,
demütig.
Ja. Wie die Praktikanten bei Goldman Sachs halt so sind. Und diese Website bietet im Prinzip jetzt diese Future-Geschäfte auf alles an. Also du kannst auf dieser Website, ich glaube, dass sie eben auch, das habe ich nicht nachgeschaut, auch mit Krypto funktioniert, genau wie der Konkurrent Polymarket, kannst du eben diese Future-Geschäfte abschließen auf politische Wahlen. Also zum Beispiel eben, wer wurde im letzten Jahr Präsident? Das war eine riesige Sache auf Polymarket und auf Kalshi. Und der eigentliche Punkt von diesem Artikel im Atlantic ist, dass Kalshi daraus auch den Schluss gezogen hat, hey, warum bieten wir nicht Future-Geschäfte auf die Ergebnisse von Sportereignissen an? Und dadurch ist auf einmal Sportwetten in jedem Bundesstaat legal. Weil Kalshi ist kein Wettanbieter, also kein sogenannter Bookmaker, so heißt es auf Englisch, wo quasi du mit dem Buchmacher eine Wette abschließt und er eben profitiert, wenn du verlierst, ne?
Mhm.
Sondern Kalshi ist eigentlich eine Börse für Leute, die miteinander wetten. Und Kalshi macht dann diesen Gewinn nicht dadurch, dass du verlierst, sondern durch die, es zwackt sich halt bei jeder Transaktion.
Ja, so ein bisschen so diese Plattformabgaben, die man das auch bei Mitfahrgelegenheiten und so weiter kennt.
Genau, es ist im Prinzip der Mittelsmann. Und das ist eben so eine, also die Kernfrage, die in diesem Artikel dann verhandelt wird, ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wetten und Investieren?
Mhm.
Und das war schon immer ja eigentlich eine Frage, wo ist da die Grenze dazwischen? Insbesondere so durch so eine Finanzialisierung vom Kapitalismus, also wo die Börsengeschäfte im modernen Kapitalismus nicht mehr nur auf die konkreten Werte von Unternehmen bezogen waren, sondern eben auf die Ableitungen davon, also die Derivate von den Derivaten auf Future-Geschäfte. Es gibt der große Börsencrash 2008 bestand ja daraus, dass so Schulden oder Schuldenpakete verkauft und gehandelt wurden und niemand mehr geschaut hat, was überhaupt in diesen Investmentpaketen drin ist. Und
ja, also deswegen auch diese alte Vorstellung, dass man sagt, ja, investieren handelt sich ja immer noch dabei, dass es irgendwie um Produktivkräfte gibt, auf die man irgendwie setzt. Das hat sich ja spätestens da also völlig erledigt gehabt. Also diesen Mythos kann man einfach nicht mehr aufrechterhalten, wenn dann einfach riesige Pakete geschnürt werden von irgendwelchen Immobilienkrediten. Also was da noch irgendwas mit Wohlstandssteigerung zu tun hat, wie man das aus liberalen Kreisen ja noch kennt, wagt man zu bezweifeln.
Das ist eine komplett absurde Allokation von Wert. Und Kalshi treibt das Ganze eigentlich auf die Spitze, indem sie halt sagt, gut, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Gambling und Investing, indem wir einfach alles zu einem Future-Geschäft erklären. Und deswegen ist Sportwetten jetzt im Prinzip in allen Bundesstaaten legal, weil du halt nicht wettest, sondern du kaufst eine Investmentoption auf ein Sportereignis. So.
Ja.
Und indem Kalshi auch sagt, gut, wir fallen nicht unter diese Sportwettenregulation, nach denen man 21 sein muss in den USA, um da zu wetten. Und da fallen wir nicht runter, also geht das bei uns ab 18. So. Also man hat auf einmal noch einen größeren Markt.
So krass. Die wissen ja ganz genau, dass sie jetzt nicht nur einen Sportwettenmarkt abgreifen, sondern eben auch Jugendliche.
Ja, genau. Du Jugendliche, also wirklich mit 18 bist du halt ein Jugendlicher. Du bist ein Teenager. So. Und du bist ein geschäftsfähiger Teenager. So. Und zusammen mit dieser absurd hohen durchschnittlichen Haushaltsverschuldung in den USA mit diesem Kreditkartengeschäft, was ich schon so ein bisschen erklärt habe.
Ab wann darf man eine Kreditkarte haben in den USA?
Wahrscheinlich auch
ab 21 wahrscheinlich.
Wahrscheinlich 18, würde ich das sagen.
Müssen wir nochmal nachgucken, ja. Wenn wir die Shownotes packen.
Und wenn, dann nimmst du halt, wenn nicht, nimmst du die Kreditkarte von deinen Eltern. Also es ist ja auch egal, irgendwie, ne? Und also das ist an jeder Ecke werden die Leute incentivized, sich einfach möglichst hart zu verschulden und ihnen wird das möglichst einfach gemacht. Und das durch, also ich bin wirklich, ich konnte es eigentlich gar nicht fassen, was das für ein Paralleluniversum ist, was sich da aufmacht, wenn man sich einmal damit beschäftigt. Ich habe dann auch so geschaut, wie sieht das in Deutschland eigentlich aus? Also in Deutschland sind Wetten auf politische Ereignisse illegal und Polymarket und auch Kalshi dürfen eigentlich nicht in Deutschland operieren. Es geht aber trotzdem, also man kann auf diese Seiten gehen. Ich empfehle euch, geht da bitte nicht hin, weil es ist furchtbar, es ist die Hölle auf Erden, die sich da auftut. Spielsucht ist allgemein, ist einer der, glaube ich, einer der brutalsten Abhängigkeiten, die man so entwickeln kann. Und zusammen mit einer ökonomischen Notlage, mit einer allgemeinen Prekarisierung von dem ganzen öffentlichen Leben, ist das wirklich ein Brandbeschleuniger sondergleichen. In Deutschland, ich habe eine Zahl gefunden, die war ist wirklich krass. Also 2021 waren 2,3% der Gesamtbevölkerung Deutschlands spielsüchtig.
2,3%?
2,3% hatten ein gestörtes Spielverhalten. Das ist jeder 40. von der Gesamtbevölkerung. Also nicht irgendwie Erwachsene oder Leute zwischen 18 und 60.
Da muss man immer so in die eigene Familie gucken, weißt du? Und dann denke ich mir jeder so, 40. ja, okay, 40 Leute kriegst du schnell
und,
zusammen. So.
Und das ist, also, und da könnte man, oh Gott, da könnte man dann auch mal schauen, gut. Also, mich würde wirklich interessieren, zählt zum Beispiel so investieren in irgendwelche komischen Future-Geschäfte, zählt das als gestörtes Spielverhalten? Nee, weil das ist ja investieren. Das ist ja kein Wetten. Und deshalb kann man ja dieser Höllenplattform namens Kalshi eigentlich dankbar sein, dass sie diese Absurdität überhaupt mal expliziert hat. Von wegen, ja, es ist alles Glücksspiel. Also, indem wir sagen, es ist ein alles Investment, ist auch alles Glücksspiel. Und es ist wirklich, also man kann nur hoffen,
diese Verlogenheit der Trennung ist aufgehoben worden
durch diesen wahnsinnigen Goldman Sachs Praktikanten. Und man, ich will vielleicht schließen, also man kann nur hoffen, dass dieses Scheißsystem bald den Bach runtergeht. Weil diese Abgründe des modernen Finanzglücksspiels.
Ja, das kannst du doch wahrscheinlich nur noch politisch hinkriegen. Oder wie soll denn sowas funktionieren? Also ich verstehe dann immer nicht, ja, was bedeutet das? Es geht den Bach runter.
Ne, ich also meine jetzt den globalen Kapitalismus, nicht nur das.
So. Was für eine hehre Hoffnung, Simon David Ressler.
Wir arbeiten beide dran.
Wir arbeiten schwer.
Wir arbeiten dran. Genau, das ist, ich wollte einmal so, das ist einfach das Rabbit Hole so ein bisschen darstellen.
Ich bin dir immer dankbar, dass du dann dich in solche Abgründe begibst.
Ja.
Weil ich hätte da überhaupt gar keinen Nerv zu und meine Laune wäre sehr schnell sehr schlecht. Und deswegen kann ich allen Leuten nur empfehlen, statt zu wetten oder zu investieren, lieber Holz machen.
Lieber Holz hacken. Es ist wirklich,
der Rücken tut weh.
Ja,
aber
es ist eine ehrliche Arbeit.
Man schläft besser.
Ja.
In diesem Sinne, Simon.
Gut, in diesem Sinne, ich werde jetzt...
wir müssen langsam zum Ende kommen.
Ja, ich werde jetzt mich hinlegen und ein paar Wetten auf deine Holzhacken abschließen.
Sehr schön.
Liebe Leute,
bis nächste Woche.
Bis morgen. Bis nächste Woche. Sorry. Bis nächste Woche. Adieu. Tschüss.